Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters. Es gibt Lebensphasen, die wirken erst einmal völlig unbedeutend und später merkt man, dass sie einen leiser und vielleicht auch tiefer geprägt haben als jede Ausbildung, jeder Titel, jeder Lebensratgeber. Bei mir waren das die Reisen, die ich als junge Erwachsene erlebt habe. Ich war damals 19, hatte vielleicht mehr Mut als Erfahrung und da zog ich dann mit einer Freundin und einem Rucksack los Richtung Asien für 6 Monate. Ohne großen Plan, ohne Vorwissen, ohne Handy mit Google Maps, nur mit Lonely Planet im Rucksack. Es waren nur wir zwei, es war Lonely Planet im Rucksack mit viel Vorfreude und vielleicht auch eine etwas naive Vorstellung, dass wir schon irgendwie zurechtkommen würden. Später reiste ich allein durch Vietnam, dann Afrika 2 Monate im Overland-Truck mit einer Gruppe Australier, wildfremde Menschen, die schnell wie eine kleine Familie wurden. Jeden Abend bauten wir unser Zelt auf, wir kochten über dem Feuer und teilten Erlebnisse. Danach war ich in Südindien, in Ashrams, teilweise schweigend, teilweise tief in spirituelle Rituale eintauchend. 5 Jahre später ging es nach Südamerika, das war Machu Picchu, das war Bolivien, dann Chile, bis nach Santiago, eine Stadt, in der ich 3 Jahre zuvor schon einmal 6 Monate gelebt hatte. Und davor in Barcelona und danach in Kalifornien. Naja, und dazwischen viele kleine und große Aufenthalte, die mich mehr geformt haben als jedes Seminar über Persönlichkeit oder Führung. Damals dachte ich oft, ich sei einfach unterwegs. Heute weiß ich, ich war mitten in einer intensiven, lebendigen, praktischen Ausbildung. Einer Ausbildung in Menschsein, in Unabhängigkeit, im Umgang mit Unsicherheit, in Neugier, in Verbundenheit und vor allem in Resilienz. Diese Jahre haben mir psychologische Fähigkeiten beigebracht, die ich später als Selbstständige und als Mutter und als Freundin und so weiter dringend gebraucht habe. Fähigkeiten, die nicht spektakulär sind, aber im Alltag alles verändern. Das sind die Fähigkeit zum Beispiel, ruhig zu bleiben, wenn es brenzlig wird. Die Fähigkeit, mich schnell auf neue Situationen einzustellen. Die Fähigkeit, mich verbunden zu fühlen, auch wenn ich fremd bin. Und auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, selbst wenn ich Angst habe. Und genau darum geht es heute. Nämlich darum, wie wir dieses Mindset, dieses innere Reisen mit leichtem Gepäck in unser modernes Berufs- und Alltagsleben übertragen können. Denn das ist eine spannende Erkenntnis. Man muss nicht um die Welt reisen, um innerlich wie ein Backpacker zu leben. Es reicht, sich selbst besser zu verstehen. Und das wollen wir heute gemeinsam tun. Fangen wir mit Resilienz an. Wie das hier, das Backpacker-Mindset, mit Resilienz zusammenhängt. Resilient klingt für viele nach einem großen Wort, nach Unerschütterlichkeit, nach Menschen, die scheinbar alles wegstecken, aber das stimmt nicht so. Aus psychologischer Sicht ist Resilienz kein Zustand und auch kein Talent, das ist eher ein Prozess. Das ist eine Art innerer Beweglichkeit, könnte man sagen. Und sie entsteht nicht in den großen Momenten, sondern eben in den kleinen. Wenn ich an meinen Reisen zurückdenke, dann erinnere ich mich zuerst an die Situationen, in denen etwas nicht so lief wie geplant. Busse, die nicht kamen, Wege, die plötzlich unpassierbar waren, Menschen, die etwas völlig anderes meinten, als ich verstand. Nächte, in denen ich mich nicht sicher fühlte, Orte, die mich überforderten und jedes Mal stand ich vor derselben Frage, Panik oder Atmen. Was ich damals noch nicht wusste, in solchen Momenten trainiert das Gehirn genau die Fähigkeit, die wir heute als Resilienz bezeichnen. Unser Gehirn bewertet jede Situation blitzschnell. Diese Bewertung entscheidet, ob wir Stress empfinden oder Gelassenheit. Beim Reisen, besonders alleine, war ich ständig gezwungen, diese erste Bewertung zu hinterfragen. Nicht jeder vermeintliche Notfall war wirklich einer und nicht jede Unsicherheit war wirklich gefährlich. Und auch nicht jede Änderung war ein Problem. In der Psychologie nennt man das Neubewertung oder so ein kognitives Reframing. Wir schauen die Situation erneut an, aus einer ruhigen Perspektive. Und das lässt sich üben. Und irgendwann wird es dann auch automatisch. Der zweite Teil der Resilienz betrifft unsere Gefühle. Beim Reisen lernte ich, dass Angst eine völlig natürliche Begleiter ist oder Unruhe, könnte man sagen. Und dass sie kommen darf, dass sie etwas sagen möchte, aber dass sie nicht die Entscheidung treffen muss. Psychologisch ist das die Fähigkeit zu Emotionsregulation. Gefühle ernst nehmen, ohne ihnen die Führung zu überlassen. Und dann gibt es noch einen dritten Baustein. Das ist die soziale Unterstützung. Auch ein sehr wichtiger Komponent in Resilienz. Menschen machen uns eben resilient. Nicht indem sie Probleme für uns lösen, sondern indem sie uns das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Beim Reisen traf ich natürlich ständig Menschen. Menschen, die mir halfen, manchmal mit Informationen, manchmal mit einem Blick, manchmal mit einem Stück Decke in einem kalten Zug oder sowas. Und dieses Gefühl von, ich bin nicht allein, stärkt unser Nervensystem enorm. Und diese drei Aspekte, das Umdeuten von Situationen, der Umgang mit Gefühlen und soziale Unterstützung, genau das brauchen wir heute im Beruf mehr denn je. Weil, du kennst es, Projekte ändern sich, Pläne ändern sich. Ideen platzen, Erwartungen prallen aufeinander, Organisationen verändern sich, wir gehen alle durch Change und oft läuft alles gleichzeitig. Resilienz bedeutet in diesem Kontext nicht Härte innehalten und stur bleiben. Resilienz bedeutet Anpassungsfähigkeit. Und damit sind wir auch beim nächsten Punkt. Weil Anpassungsfähigkeit, das ist diese Klarheit in Bewegung, könnte man sagen. Das ist heute wahrscheinlich einer der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt. Wir leben ja in einer Welt, die sich schnell verändert. Märkte verändern sich, Technologien verändern sich, Teams verändern sich und nichts bleibt lange stabil. Aber Anpassungsfähigkeit bedeutet nicht, dass wir uns verbiegen oder es anderen ständig recht machen sollen. Psychologisch heißt Anpassungsfähigkeit etwas ganz anders. Es bedeutet, die eigenen inneren Systeme, also die Gedanken, die Gefühle, die Reaktionen, flexibel an eine veränderte Situation anzupassen, ohne sich selbst zu verlieren. Ich wurde letztens in einem Seminar gefragt, wann ist Anpassung verbiegen und wann ist es stimmig? Und ich glaube, ein guter Kompass ist, solange die Anpassungen immer noch mit meinen Werten übereinstimmen, dann ist es eben Anpassung. Sobald es gegen meine Werte geht, dann ist es verbiegen und dann spürt man auch was ganz, ganz anderes. Da erinnere ich mich an eine Geschichte. Ich und meine Freundin Tine, wir waren in Jakarta und dann sind wir nach Borneo geflogen, zum indonesischen Teil in Borneo, nach Pontianak. Das ist so eine Stadt auf der Westseite von Borneo. Und wir sind dann ganz bestimmt vom Flughafen dann mit dem Bus weitergefahren in die Stadt. Und ich weiß, als wir dann ausstiegen, dann sind wir dann durch die Straße gelaufen, um diesen Hostel zu finden. Nur mit Lonely Planet in der Hand. Du musst dir das ja natürlich so vorstellen. Es war in 1997, also Handy nicht vorhanden. Wir hatten wirklich nur dieses Buch. Das war unsere Bibel, wonach man so reist als Backpacker. Rucksack und Lonely Planet. Das war die Ausstattung. So, wir sind durch die Straße gelaufen und dann fiel es auf, dass alle Autos haben gehupt und wir dachten, oh, da muss irgendeine Feier hier sein oder irgendeine Hochzeit, irgendetwas passiert, bis wir dann feststellten, da war nichts los, nur wir zwei waren los. Da waren keine Touristen da und vor allem keine blonde junge Mädchen, die da alleine rumliefen auf der Straße. So, erstes so komisches Gefühl. Haben wir dann unser Hostel gefunden, unser Zimmer, haben wir die Taschen abgestellt, die Tür zugemacht und kurz nach ging es dann auch los mit Klopfen an der Tür und Leute, die dann versuchte reinzukommen. Erste Strategie war, einen Schrank vor der Tür zu stellen, in der Hoffnung, dass tatsächlich keiner reinkommt. Und irgendwann dachte ich, keine gute Lösung. Das hier ist nicht, wo wir jetzt die Nacht verbringen möchten. So, wir haben wieder die Taschen gepackt, Bauchgefühl gefolgt und sind wir wieder irgendwie zur Bushaltestelle gekommen. Und dann haben wir uns einen Bus ausgesucht, einen Nachtbus, damit wir über die Bergen nach Malaysia dann fahren könnten. Und das war so ein Lokalbus und wir saßen da mitten in der Nacht, dann mitten da in den Bergen, mitten in der Nacht wurden wir dann angehalten und auf einmal stand so ein paar Soldaten im Bus und Tine und ich wurden dann rausgeholt und müsste dann so mal Pässe zeigen, wurde dann geprüft, auf das jetzt alles passt, weil wir waren natürlich die einzigen Touristen. Heute denke ich natürlich, Schreck, oh Gott, was für eine Katastrophe und wie hätte das ausgehen können? Zwei junge blonde Mädchen mitten in Bergen von einer Gruppe Soldaten rausgeholt, Kopfkino pur. Zum Glück waren wir nicht so in Panik damals und alles ist auch gut ausgegangen. Und das Komische ist, in der Situation war auch keine Angst da. Es war ein Umschalten, ein Prozess, den Psychologen nennen eine kognitive Flexibilität. Das Gehirn springt von einem Handlungsplan zum nächsten, ohne lange zu fackeln. Das ist die Tatsache jetzt, nicht wissend, wie es ausgeht, sich nicht aufregen, bevor es dann wirklich die Tatsache ist. Das ist genau das, was man lernt, durch diese Art und Weise zu reisen. Und das Faszinierende, je öfter wir solche Situationen erleben, desto effizienter wird dieses Umschalten. Das Gehirn lernt, dass Unbekanntes nicht automatisch gefährlich ist, dass man nicht erst alles wissen muss, um Entscheidungen zu treffen und dass Unsicherheit kein Grund ist, stehen zu bleiben. Dieser Prozess betrifft nicht nur das Denken, sondern auch das Fühlen. Menschen, die in ihrem Leben oft mit Veränderungen konfrontiert werden, durch Reisen, Umzüge, neue Jobs oder schwierige Phasen, sind oft ruhiger, wenn neue Situationen auftauchen, weil sie wissen, ich komme da durch. Irgendwie komme ich schon da durch. Mein Körper kennt diesen Zustand. Ich habe schon einmal unter Unsicherheit handeln müssen und ich habe es geschafft. Und genau diese Erfahrung speichert der Kopf dann ab. Und das ist ja das, was wir wirklich brauchen heutzutage. Dieses gewissenhaft, ich komme schon durch. Anpassungsfähigkeit zeigt sich später im Berufsalltag in ganz kleinen Dingen. Wir schicken nicht erst die perfekte E-Mail, sondern eine erste Skizze. Wir warten nicht, bis wir sicher sind, sondern holen früh Feedback ein. Wir verstecken Unsicherheiten nicht, sondern sagen öfter, ich bin noch nicht ganz sicher, wie sieht das hier aus? Und noch ein Punkt ist super interessant hier. Sprache beeinflusst auch die Anpassungsfähigkeit. Sätze wie, ich muss das perfekt machen, ich darf keine Fehler machen, machen uns eben starr und nicht anpassungsfähig. Sätze wie, ich probiere das aus oder ich lerne im Prozess, das hält uns beweglich. Das sind ja die Glaubenssätze wieder, die dahinter liegen. Und so ein einzelner Satz oder Glaube kann darüber entscheiden, ob wir handeln oder eben feststecken. Doch Anpassungsfähigkeit funktioniert nur, wenn wir uns nicht allein fühlen. Und damit kommen wir zum vielleicht stärksten psychologischen Grundbedürfnis, dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Zugehörigkeit klingt ein bisschen weich, fast nebensächlich. Aber unser Nervensystem denkt das ganz anders. Menschen sind darauf programmiert, sich verbunden zu fühlen. Wenn wir uns zugehörig fühlen, beruhigt sich unser Körper. Wir atmen tiefer, wir denken klarer, wir werden mutiger. Das ist ja wieder die Evolutionsbiologie, die das schön erklärt. Wenn wir zugehörig sind zu einer Gruppe, dann sind wir nicht alleine, dann sind wir geschützt, dann müssen wir nicht direkt kämpfen. Hier kommt mir eine Geschichte in den Kopf. Ich war in Vietnam. Ich bin alleine durch Vietnam gereist mit Zug und Bus und so weiter. Und eine Strecke, ich weiß gar nicht von wo bis wo es war, aber ich bin auf jeden Fall mit dem Nachtzug gefahren. Und als Backpacker, dann nimmt man natürlich immer die günstigste Variante. Das habe ich dann auch gemacht. So, ich habe ein Ticket gekauft für einen ein Zug, wo ich dann auch schlafen konnte. Und ich weiß, ich kam in diesen Zug rein und hat meine Abteilung gefunden. Da waren dann so 6 Betten in diesem kleinen Raum im Zug. Und ich war die Erste und dann kamen die nächste Leute rein. Da kamen 3, da kamen 4, da kamen wahrscheinlich 10 Leute rein. Und ich dachte, okay, das wird eng für 6 Betten, 11, 12 Leute, aber okay. Dann habe ich auch festgestellt, dass das Fenster nicht vorhanden war. Also da war kein Fenster drin, da war nur so ein Gitter drauf. Und welche Konsequenzen das dann hatte, habe ich dann auch in der Nacht gespürt, weil es war richtig, richtig kalt. Ich saß dann oben in meinem obersten Bett da nachts und versuchte, mich einfach warm zu halten. Es war so kalt und ich hatte nur diese Minidecke, was so in einem Rucksack da reinpasst. Und auf einmal, mitten in der Nacht, kam diese alte Frau zu mir hoch in meinem Bett. Sie hat nichts gesagt, diese kleine vietnamesische Frau. Sie hat sich nur ganz nah zu mir hingesetzt und dann saßen wir da, wir zwei. Wir konnten nicht kommunizieren. Wir konnten kein Wort verstehen voneinander, aber wir hatten ein Grundbedürfnis, in dem Moment beide sich nicht alleine fühlen, sich warm halten. Und wir saßen da, wir zwei die ganze Nacht unter meine Decke und haben versucht, uns warm zu halten. Und ich weiß auch, wie mein Körper reagierte, unmittelbar. Ich entspannte mich, obwohl sich an der Situation nichts geändert hatte. Es war ja immer noch kalt, wir waren immer noch viel zu viele Leute da, da war keine Wärme in Aussicht. Aber ich war in Sicherheit, da war die Zugehörigkeit, ich war nicht alleine. Im Berufsalltag wird dieses Prinzip häufig unterschätzt. Wir reden über Ziele und Effizienz, über Erwartungen und Deadlines, aber selten darüber, dass Menschen erst dann wirklich gute Leistung bringen, wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie sich trauen, wenn sie Fragen stellen können, wenn sie Fehler zugeben können, wenn sie sagen dürfen, ich verstehe das noch nicht. Wenn sie merken, da steht jemand an meiner Seite und hält mich warm. Amy Edmondson nennt das psychologische Sicherheit. Das Thema hatten wir auch ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Und da habe ich ja auch hoffentlich klar genug gemacht, dass psychologische Sicherheit ist wirklich kein Luxus, sondern eine absolute Voraussetzung für produktive Zusammenarbeit. Studien zeigen, Teams, die psychologisch sicher sind, machen weniger Fehler, nicht weil sie perfekt sind, sondern weil sie Fehler schneller sichtbar machen und dann auch korrigieren. Und diese Zugehörigkeit entsteht nicht durch große Maßnahmen, sondern durch kleine Gesten. Ein Blick, der zeigt, ich habe dich gehört, ein Satz wie danke, dass du das gesagt hast. Ein offener Umgang mit eigenen Fehlern, ein ehrliches Nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. All das schafft Verbindung. Und in diesen Verbindungen entsteht Stärke und Sicherheit. Und genau diese Stärke brauchen wir, um Freiheit zu erleben. Denn Freiheit ist kein Zustand, der einfach da ist. Freiheit entsteht, wenn wir uns sicher genug fühlen, um Entscheidungen zu treffen. Und Freiheit ist ja genau das, was man merkt, wenn man als Backpacker mit leichtem Gepäck durchs Leben reist. Und Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung, ich glaube, das ist das, was das Backpacker-Leben für mich bedeutet. Ich denke an diesen Moment. Ich saß in meinem Auto auf dem Highway 1 in Kalifornien. Ich hatte einen langen Tag hinter mir. Ich hatte einen sehr aufregenden Tag mit meinem damaligen Freund. Paar Stichpunkte. Es war mit Polizeieinsatz, es war mit Streit, mit Drama, mit ganz große Emotionen. Und abends habe ich meine Taschen gepackt. Alles, was mir gehörte, passte in einer Sporttasche und dann hatte ich meine Bücher daneben liegen. Die lag dann auf der Rückbank in meinem Mini-Auto. Und ich bin dann losgefahren, ganz spät abends aus L.A. Richtung Süden. Und dieses Gefühl, sitzen auf dem Highway, 8 Spuren, alles offen. Vor mir standen große Schilder. Ich konnte in dem Moment entscheiden, wo möchte ich hin. Möchte ich nach Tijuana in Mexiko? Oder möchte ich nach San Diego? Oder mache ich, biege ich ab nach Las Vegas? Alles offen. Und das ist für mich so das absolut Freiheitsgefühl, genau das. Alle Wegen stehen offen. Ich kann in jedem Moment entscheiden, wo möchte ich hinfahren. Psychologisch gesehen nennt man das ja Autonomie. Und Autonomie bedeutet nicht, alles allein zu machen. Autonomie bedeutet auch nicht, niemanden zu brauchen. Autonomie bedeutet, dass wir das Gefühl haben, Einfluss auf unser Leben zu haben. Dass wir das Gefühl haben, dass wir eine Wahl haben, dass wir gestalten können und dass wir nicht ausgeliefert und fremdbestimmt sind. Und Tatsache ist, Menschen, die Autonomie erleben, die sind kreativer, engagierter und stabiler. Und interessant ist, Autonomie braucht auch Grenzen. Ohne Struktur wird Freiheit schnell zu Chaos. Gute Führung, ob im Team oder im eigenen Leben, besteht nicht daran, alles offen zu lassen, sondern darin, einen klaren Rahmen zu setzen und innerhalb dieses Rahmens echte Gestaltung zu ermöglichen. Das ist im Grunde dasselbe Prinzip wie beim Reisen. Man hat eine Richtung, aber keinen starren Plan. Man weiß, was man will, aber man hält Raum für Neues und dadurch bleibt man innerlich frei. Das ist das, was ich nenne ein Backpacker-Mindset. So, jetzt bin ich ja nicht mehr 19 und alles, was mir wichtig ist, passt mittlerweile auch nicht mehr in einem Rucksack. Ich habe heute auch ein Leben voller Termine, voller Verantwortung, voller Menschen, Kinder, Familie, die etwas von mir brauchen. Ich reise nicht mehr quer durch die Welt, aber ich reise jeden Tag durch meinen Alltag. Und genau dort zeigt sich, wie wertvoll dieses psychologische Grundhaltung ist, dieses Backpacker-Mindset. Leichtes Gepäck bedeutet heute etwas anders. Es bedeutet, nur das mitzunehmen, was wirklich relevant ist, gedanklich, emotional, organisatorisch. Es bedeutet, mich nicht mit unnötigen Selbstansprüchen zu überladen. Es bedeutet, Pausen zu machen, bevor es brennt. Es bedeutet, Fehler nicht als Beweis für Unzulänglichkeit zu sehen, sondern als Hinweis darauf, wie ich weiter lernen kann. Es bedeutet auch, immer neu zu fragen, wo möchte ich hin? Es bedeutet auch, die Möglichkeit zu sehen, das etwas neu zu gestalten. Es bedeutet für mich, jeden Tag zu entscheiden, jeden Tag das Gefühl zu haben, ich habe mich entschieden für das, was ich mache heute. Ich habe mich entschieden für das Leben, das ich heute habe. Für mich bedeutet das Backpacker-Mindset heute Leichtigkeit. Es bedeutet, mit leichtem Gepäck zu reisen. Es bedeutet, dass es mir bewusst ist, dass ich jeden Tag wählen kann, darf, dass ich den Kompass neu einstellen kann, dass nichts vorprogrammiert ist. Das bedeutet auch, dass ich weiß, dass Unsicherheiten kommen. Ich weiß, dass die Route geändert wird. Und ich weiß auch, dass das so gut ist. Ich weiß auch, dass die spannendsten Zeiten ungeplant sind, dass die interessantesten Begegnungen genau die sind, die man nicht vorhergesehen hat. Es bedeutet auch, dass ich übe jeden Tag das Gefühl von Zugehörigkeit, dieses Menschlichkeit dahinter zu sehen. Ich finde Menschen spannend, ich finde Reisen spannend, ich finde Abenteuer einfach spannend. Und wenn es nach meinem Kopf ging, dann würde ich auch jede Familienurlaub genauso planen. Ich habe das im Kleinen gemacht letztes Jahr mit dem Ergebnis, dass meine Familie völlig gestresst war, nachdem ich in 12 Tagen 7 unterschiedliche Unterkünfte hatte durch England und Schottland und Irland. Das war absolut Überforderung für den Rest der Familie. Also vielleicht muss ich dann doch so ein paar Jahre noch warten, bevor ich wieder mit Backpack unterwegs bin. Wer weiß, wer weiß. Aber im Alltag als Backpacker unterwegs zu sein, kann ich nur empfehlen. Und vielleicht ist das die eigentliche Kunst der Resilienz. Nicht alles zu planen, nicht alles zu wissen, nicht alles kontrollieren zu wollen, sondern innerlich wie ein Backpacker unterwegs zu sein. Mutig genug loszugehen, beweglich genug Pläne zu ändern, offen genug von anderen zu lernen und neugierig genug, sich selbst immer wieder neu zu entdecken und leicht genug, um nicht an Erwartungen und Perfektion zu zerbrechen. Freiheit beginnt nicht am anderen Ende der Welt. Sie beginnt im Kopf und sie beginnt in kleinen Momenten unseres Alltags. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.